Es gibt ja über 1000 Jahre schon den christlichen Glauben in Russland. Wenn Sie an die schönen Ikonen denken, die Christusdarstellungen, wenn Sie vielleicht schon gehört haben, die herrlichen Gottesdienste, die einst schon die frühen Russen bei der Übernahme des Christentums fast verzaubert haben, dann wissen Sie, wir müssen nicht erst heute den christlichen Glauben nach Russland bringen. Allerdings, Jesus hat eine geringe Rolle gespielt und vor allem die Bibel hat eigentlich überhaupt keine Rolle gespielt. Und geistliches Leben entsteht nur dort, Leben aus Gott, wo die Bibel ernst genommen wird. Wir leben im Augenblick in einer Zeit, wo sehr viel Religiosität da ist, das gibt es in Russland auch, sehr viel gefühlvolle Religiosität, sehr viel Singen, freuen uns, aber Jesus geht fast verloren, vor allem die Bibel geht verloren. Ich denke, ich habe noch beim Nazi-Lehrer 800 Sprüche gelernt, aus dem Spruch- und Liederbuch und Choräle, beim Nazi-Lehrer. Und heute, wenn man Konfirmante sagt, du musst Glaubensbekenntnis lernen, protestieren schon die Eltern und sagen, das ist ein bisschen zu viel, gell. Wir verlieren die Bibel. Und deshalb wollte ich vorher Ihnen auch ein bisschen Geschmack machen, dass Sie merken, wie hochinteressant die Bibel ist und wie die Zusammenhänge da sind. Es gab eine Sternstunde im großen russischen Reich, von der galt, was einmal Johann Christoph Blumhardt gesagt hat, wenn Gott wirkt, wird uns ein Vorgeschmack geschenkt jener Zeit, wenn einmal Gott die Welt vollenden wird. So ein Vorgeschmack war zwischen den Jahren 1815 bis 1825 im großen russischen Reich. Muss ich also jetzt in eine Zeit hineinnehmen, ein bisschen zurückversetzen, zwar erst vorgestern, 1815, was ist das schon, gell? Also in jener Zeit gab es drei wichtige Dinge. Einmal hat Zar Alexander I., der auch der Bibel Zar genannt wird, die Gründung einer russischen Bibelgesellschaft dekretiert, die innerhalb von wenigen Jahren fast 1 Million Bibeln drucken ließ, erschwingliche Bibeln, in den 74 im großen russischen Reich gebräuchlichen Sprachen. Da gibt es nicht bloß Dialekte, sondern verschiedene Sprachen, wissen wir jetzt, Tadschikistan und alles Mögliche, nicht? 750.000 Bibel waren Tropfen auf den heißen Stein, aber war mal ein Anfang. Durch den Zaren selbst dekretiert eine russische Bibelgesellschaft. Zweitens, der Zar hat gesagt, ich brauche lebendige Gotteszeugen in der Hauptstadt Petersburg. Lutherische Pfarrer sind manchmal so ein bisschen steril, orthodox. Wo finde ich Erweckungsprediger? Und da wurde ihm gesagt, im schwäbischen Allgäu, südlich von Ulm, um Memmingen herum, gibt es eine Erweckungsbewegung, die man in der Kirchengeschichte die Allgäuer Erweckungsbewegung nennt, unter katholischen Priestern, dass der Martin Boos entdeckt hat aus der Bibel, Christus will doch in mir wirken. Ich bin doch nicht bloß an den Priester gebunden und an die Absolution, sondern Jesus möchte mir ganz neues Leben schaffen, so wie Jesus gesagt hat, bleibet in mir und ich in euch. Wie die Rebe kann keine Frucht bringen aus sich selbst, sie bleiben in den Weinstock. Er hat ein Buch geschrieben, dieser Martin Boos, Christus in uns. Und seine Freunde Feneberg und Lindl und Gossner sind angesteckt worden. Und das Erzbistum hat diese Priester der Allgäuer Erweckungsbewegung ins Priestergefängnis geschickt, gesteckt zusammen mit irre gewordenen Priestern, mit untreu gewordenen Priestern. Man wollte das ausmerzen. Es ging nicht ganz, weil der Bischof Seiler, später Weihbischof in Regensburg, seine Hand über dieser Priestergruppe der Allgäuer Erweckungsbewegung gehalten hat. Aber da sprechen wir anders mal davon, über Allgäuer Erweckungsbewegung. Jedenfalls, der Zar Alexander hat gehört, durch seinen Vertrauten, den Fürsten Golizin, auch über den müssen wir extra ein abendfüllendes Programm erzählen, da gibt es in dieser schwäbischen Ecke erweckte Pfarrer. Und der Zar Alexander hat die kommen lassen, den Ignaz Lindl, später war der große geistliche Vater unserer Bessarabier, Wissen Sie noch überhaupt, was Bessarabien ist? Nicht? Unsere Brüder und Schwestern in Bessarabien, die, wenn Sie da bloß Lindl sagen, da stehe die auch vor Begeisterung, nicht? Der Ignaz Lindl. Waren aber noch katholische Priester, die aber evangelisch gepredigt haben. Und der Gossner, vielleicht haben Sie in Ihrer Jugend einmal das Herzbüchlein von Gossner gesehen, nicht? Gossner gibt's Andachtsbücher, Meditation, der die Gossner Mission später gegründet, ein ungeheuer wirksamer, nach Petersburg in die Hauptstadt geholt. Also Erweckungsprediger, wo kann man die predigen lassen? Nicht in orthodoxen Klöstern, in Kirchen. Da gab es eine besondere Kapelle, die im Augenblick wunderbar hergestellt wird. Irgendeiner meiner nächsten Petersburg-Reisen möchte ich Sie einladen. Diese Malteserkapelle in einer Kaserne, wunderbar hergestellt. Da haben die gepredigt. Rappelvolle Kirchen. Es ist eine Erweckung ausgebrochen bei Hoch und Nieder in Petersburg ums Jahr 1820. Also Bibelbewegung, 1820, 21 Bibel entstanden, 1820 Gossner und Lindl in Petersburg. Und das Dritte war, dass dann der Zar Alexander gesagt hat, da in Südrussland, wo meine Großmutter Katharina die Große so viel Siedler aus Deutschland geholt hat, das Wolga-Gebiet, Saratow, wo die Städte wohl Marx und Engels heute sind, und dann im ganzen südrussischen Reich, in Taurien, da braucht es doch auch Pfarrer. Man kann doch diese Siedler nicht ohne geistliche Betreuung lassen. Und der Zar Alexander hat Verbindung mit Basel aufgenommen und die ersten Pfarrer dieser deutschen Siedlungsgebiete bei Berdjansk und Mariupol, eine ganze Siedlung am Nordrand des Schwarzen Meeres, wurde beschickt mit Pfarrern auch von Korntal, dem Eduard Wüst. Also Erweckungsgebiet wurde dann vor allem das Gebiet am Schwarzen Meer durch diesen großen Alexander den Ersten. Ich will in der nächsten halben Stunde noch einiges von ihm erzählen, aber Klammern, Sternstunde zwischen 1815 und 1825. Wie kam es? Alexander I. war in jungen Jahren als schwacher, auch körperlich schmächtiger, zwar hoch aufgeschossener Fürst in das Amt gerufen worden, nachdem 1801 sein Vater Paul oder Pavel ermordet worden war. Und Alexander wusste um die Verschwörung und konnte es nicht hindern. Er hat gehofft, der Vater wird bloß abgesetzt und irgendwo deportiert. Aber er musste dann miterleben in dem heute Ingenieurschloss genannten Michaelspalast, wie der Vater gerufen hat, helft mir doch, als er erdrosselt wurde. Der Vater hat aber selbst, der Zar Paul, die Wände zumauern lassen. Man konnte ihm gar nicht helfen. Mit dieser Schuld ist der Alexander durchs Leben gegangen. Dass er zwar keine blutigen Hände hatte, aber dass er um diese Verschwörung gewusst hat und doch um des Reiches willen nichts anderes wusste, als mein Vater, der Paul, muss abgesetzt werden. Der ist ja wahnsinnig. Ich habe Ihnen hier vorne ein sehr schmeichelhaftes Bild aufgehängt von dem Paul. Ich könnte Ihnen noch ein anderes Bild zeigen, das habe ich allerdings besser auf Dia. Da sehen Sie klar. Wir Schwaben würden sagen, der ist nicht recht Bacher gewesen. Man wusste, dass die Katharina die Große seine Mutter ist. Wer der Vater war, wusste man bei der Katharina der Großen nie genau. Ob es einer der Liebhaber war. Jedenfalls, die Katharina der Große hat schon immer gedacht, das kann einmal mein Sohn Paul nicht mein Nachfolger sein, das große Reich regieren. Auch Friedrich der Große hat gesagt, das wird nicht lange gut gehen. Sie werden den sehr schnell um die Ecke bringen. Das hat Friedrich der Große klar erkannt als ein Regent. So ein großes, schwieriges Reich wie Russland kann von so einem geistig schwachen Mann, merkwürdigen Mann, nicht regiert werden. Also Alexander hat diese Schuld von Jugend auf mit sich getragen. Damals gab es ja noch Leibeigenschaft. Es gab kein allgemeines Schulwesen. Kein Hospitalwesen, grenzenlose Armut in Russland. Er hatte von seiner Mutter ein Erbe mitbekommen, er wollte all das ändern, konnte es nicht. Und dann kam 1813, vorher schon, dass Napoleon Russland überfallen hat. Und die beiden Generale Suwarow und Barclay de Tolly haben die Taktik gehabt, lasst den Napoleon sich totlaufen in den Weiten Russlands. Und da ist dem Napoleon das Gleiche passiert wie dem Adolf Hitler. Die beste Verteidigung Russlands ist, lass sie ins Leere laufen. Möglichst wenig Verteidigung. Und trotzdem wurde der Zar und seine beiden Generale angegriffen über diese Taktik. Die Russen haben gesagt, was ist denn los? Ihr kämpft ja überhaupt nicht. Unsere Armeen ziehen sich zurück. Der Barclay de Tolly, der aus englischem Adel stammte, hat sein Amt abgegeben. Der Suwarow hat noch weiter gekämpft. Aber Alexander der Erste war ziemlich geschlagen. Mache ich etwas falsch? Und kam eines Morgens richtig verzweifelt in das Arbeitszimmer seines Freundes, des Fürsten Galitzin, den er selbst von Jugend auf gekannt hatte und an den Hof gezogen hatte. Und der Fürst Galitzin war erst jung zum Glauben gekommen, hatte aber immer eine Bibel auf seinem Schreibtisch liegen, und der Zar kommt so und blättert da in den Akten herum, auch in der Bibel, und sein Blick fällt auf Psalm 91, wer unter dem Schirm des Höchsten sitzt und unter dem Schatten des Allmächtigen bleibt, der spricht zu dem Herrn, meine Zuversicht, meine Burg, mein Gott, auf den ich hoffe. Er wird eingeschlagen wie ein Blitz bei ihm. Und er sagt noch zu Galitzin, mit so einem Wort kann man leben. Und dann geht er weg, lässt sich in seiner Droschke nach Hause fahren und erbittet von seiner Frau, einer Großfürstin Elisabeth von Baden, eine Bibel. Er selber hat gar keine Bibel gehabt. Damals gab es in Russland bloß die in den Klöstern und Kirchen gebrauchten, in altslawisch gehalten, kaum verständlichen Bibeln. Die Elisabeth hatte eine verständliche Bibel, gib mir deine Bibel. Und ab diesem Zeitpunkt lag auf dem Schreibtisch des Zaren die Bibel, die schon nach einem halben Jahr der Doktor Hofrat Jung Stilling von Karlsruhe hat gesagt, sie war nach einem halben Jahr so zerlesen wie bei uns zu Hause ein Schulbuch. Und als dann Napoleon nach dem Brand von Moskau Russland verlassen musste, die 300.000 Württemberger, elend an der Beresina umgekommen, da ist kaum mehr einer heimgekommen. Als er Wilna verlassen hatte, hieß die Meldung aus dem Hauptquartier Napoleons, seiner Majestät, dem Kaiser, geht es gut. Nicht? Was der Truppe geschah, das war nebensächlich. Und an diesem gleichen Tag, als Napoleon in Richtung Westen, wieder Richtung Frankreich fuhr, unterschrieb Alexander I. einen Befehl, ein Dekret, dass in Russland eine Bibelgesellschaft gegründet werden soll und dass sich alle, die guten Willens sind, einsetzen sollen für die Verbreitung der Bibel, denn seine Majestät, der Zar aller Reusen, hat sich selbst durch eigene Erfahrung überzeugt, wie die Bibel hilfreich ist. Ein Gottesgeschenk in der Notzeit, ein Bibelwort, sein Herz gefallen und begriffen, was für ein Geschenk die Bibel ist. Und er hat seinen Freund, den Fürsten Galitzin, der zugleich Oberprokuror war, das war also der Oberlandesbischof für alle Religionen, die es in Russland gab, beauftragt, zusammen mit Metropoliten der orthodoxen Kirche, diese einzelnen, auch regionalen Bibelgesellschaften aufzubauen, nicht bloß in Petersburg, Moskau, sondern auch bis hinunter nach Georgien, einzelne Bibelgesellschaften aufzubauen. Die orthodoxe Kirche ist mitgeschwommen, denn der Papst, der sowas wie ein Heiliger war, hat es befohlen. Was hat diese Bibelbewegung bewirkt, diese 750.000 Bibeln? Dass es plötzlich neben den schwäbischen und hessischen und badischen Siedlern, die es im Schwarzmeerraum gab, plötzlich auch Russen gab, die in der Bibel lesen konnten und gelesen haben. Denn sie haben, wenn sie zur Sommeraushilfsarbeit bei den deutschen Kolonisten waren, gemerkt, die halten Hausandacht, nicht alle, aber sehr viele. Die lesen morgens und abends in der Bibel, die halten am Sonntag ihre Stunde, so haben sie schwäbischen Siedler auch geheißen, die Stunde. Und das haben dann die russischen Erntearbeiter, diese Saisonarbeiter, wenn sie davon gepackt waren, mitgenommen. Sie haben sich von ihrem kärglichen Lohn eine Bibel erstanden und haben selber angefangen, in ihren Dörfern Stunden zu halten. Sie haben vielleicht schon den Begriff die Stundisten gehört. Das sind sozusagen die, die von den deutschen Kolonisten den Impuls mitbekommen haben, dass sie auch als Laien die Bibel lesen und sich sammeln in Gemeinschaften um die Bibel. Man hat dieses Stimmwort Stundisten ihnen angehängt, dieses deutsche Stimmwort, um gleich zu sagen, ja, das ist so eine Infiltration von Geheimagenten aus Deutschland. Sie waren von Anfang an diskriminiert, anders als die deutschen Kolonisten, denen war Religionsfreiheit zugesichert. Die durften ihre Bibel halten, ihre Stunden abhalten. Aber dass da Russen plötzlich nicht mehr die Ikonen anbeten? Weil sie wussten, wir haben es doch nicht bloß mit Ikonen zu tun, sondern mit Jesus selbst. Die nicht mehr zur Beichte gingen, weil sie sagen, ich darf es dem Herr Jesus selber sagen, mit was daneben gegangen ist. Die nicht mehr den Weihrauch anzündeten. Die ganz neue Form von Frömmigkeit hatten. Da haben plötzlich dann auch die Popen, die Priester sich beschwert und haben sofort die Polizei dahinterher gejagt. Von allem Anfang an waren die Stundisten besonders im Raum um das Schwarze Meer verfolgt, bis schließlich die Gouverneure eine Eingabe gemacht haben nach Petersburg und schon damals, etwa im Jahr 1843, festgestellt haben, man kann es schon äußerlich sehen an den Dörfern, in welchen Stundisten wohnen. Schon das ganze Aussehen ist sauberer dieser Dörfer. Man kann diesen Stundisten die schwierigste Arbeit anvertrauen. Sie betrügen niemand. Man kann davon ausgehen, dass sie nicht einen anlügen. Man kann sie zu Vorarbeitern berufen und ihnen vertrauen. Sie lassen niemand im Dorf ungetröstet sterben. Und das, was schon das Geheimbüro der NKWD dann 100 Jahre später auch festgestellt hat, von den Evangeliumschristen, wurde damals schon 1843 von den russischen Stundisten erkannt. Sie merken also von dieser ersten, von dem ersten Bibelimpuls, der zurückging auf Alexander den I., gab es eine mächtige evangelische Bewegung im russischen Volk. Durch Leiden bewährt, viele wurden einfach, weil sie Stunden gehalten haben, deportiert nach Sibirien, von ihren Familien weggerissen. Und wenn heute eine mächtige Bewegung in Russland da ist von Evangeliumschristen und Evangeliumsmennoniten, Brüdern, dann geht es auf diese ersten Anfänge zurück. Aber ich will jetzt noch ein bisschen zurückfahren. Ich habe Ihnen vom Alexander erzählt, dass der die Bibel so wichtig genommen hat, die Bibelgesellschaft gegründet hat, den Johannes Gossner, Johannes Evangelista Gossner hieß der, nach Petersburg geholt hat, vorher den Ignaz Lindl, dann den Ignaz Lindl versetzt hat als katholischen Propst nach Odessa, dass er dort unten unter Katholiken evangelisiert. Alles ging von dem Alexander dem I. aus. Wie kam es denn bei ihm? Gut, wir haben gehört, die Geschichte mit der Bibel. Wie kam es bei ihm zu dieser geistlichen Prägung? Wie konnte Gott ihn zu einem Werkzeug machen? Deshalb will ich Ihnen heute etwas erzählen von der schwäbischen Prinzessin Sophie Dorothee, liebevoll in Württemberg die Dörte genannt. Sie musste, als sie Zarenfrau wurde oder Frau des Großfürsten, der zum Zaren bestimmt war, zum Gemahlin von Paul dem I. Orthodox werden. Sie hat die orthodoxe Taufe über sich ergehen lassen. Der Geheimrat, der dabei war, hat gesagt, Überzeugung wird später nachgeliefert. Er hat gemerkt, dass sie also innerlich eine bewusst evangelische Frau bleiben wollte. Aber sie hat dann bei dieser neuen Taufe, orthodoxen Taufe, den Namen Maria Fedorowna bekommen. Also ich spreche heute nicht über zwei Prinzessinnen, ich erspare Ihnen zwei. Das ist die gleiche, nämlich die Sophie Dorothee, wie sie ursprünglich geheißen hat, ist auch zugleich die Maria Fedorowna, die Mutter vom Alexander. Also eine schwäbische, Herr Württemberg ist aber nicht so, eine schwäbische Prinzessin. In Treptow, Pommern geboren, aufgewachsen in dieser schwäbischen Exklave. Wie heißt sie da mit in Frankreich? Mobiliar, Mümpelgatt. Ihr Vater war dort als Verwalter von Mümpelgatt eingesetzt, muss dort in dem kleinen Mümpelgatt ein liebliches Familienleben gegeben haben. Gut, zwar nicht viel Staatsgeschäfte zu erledigen, aber schon die Mutter, die auch Dorothee hieß, hat dafür gesorgt, dass am Abend man nicht einfach bloß Spiele machte, sondern religiöse Schriften gelesen werden. Hausandachten waren ganz selbstverständlich in dem kleinen Schloss von Mümpelgatt. Und vor allem wurde der Pfarrer Lahvater von Zürich als Seelsorger immer wieder ins Haus geholt und die kleine Sophie Dorothee hat ein enges Verhältnis zu diesem Pfarrer Lahvater in Zürich entwickelt. Auch später hat sie immer wieder mit Rat geschaut, geschrieben, nach Zürich, Rat gebeten bei Lahvater. Schon früh ist der Blick Russlands auf diese kleine Sophie Dorothee gefallen. Die muss eine liebliche Gestalt gewesen sein. Und die Geheimagenten haben der Kaiserin Katharina der Großen gesagt, das wäre eine künftige Zarin. Aber Katharina der Große hat gesagt, sie ist absolut zu jung. Sie war nämlich damals 12 Jahre alt. 5 Jahre später war es anders, war sie 17 und Sie müssen mal hören, was dann die Kaiserin, als sie die ersten Bilder gesehen hat von Sophie Dorothee, gesagt hat, ich bin leidenschaftlich begeistert von dieser bezaubernden Prinzessin, leidenschaftlich im wahrsten Sinn des Wortes. Die Katharina die Große war ja auch eine deutsche Prinzessin, war ihre normale Muttersprache. Also nicht übersetzt. Sie ist gerade so, wie man sich eine künftige Zarin wünscht. Sie ist schlank wie eine Nymphe. Ihre Gesichtsfarbe ist weiß wie eine Lilie mit dem Inkarnat einer Rose. Sie ist von hohem Wuchs und hat doch eine erfreuliche Fülle. Im Studentenlied wird es heißen, die Schürze spannt sich auf der Brust, gell, so etwa. Im Gang hat sie eine Leichtigkeit, aus ihrem Gesicht sprechen Milde, Herzensgüte und Aufrichtigkeit. Alle sind von ihr entzückt. Wer sie nicht liebt, ist selbst im Unrecht. Man rühmt ihre Schönheit und ihre Manieren. Sie wird gewiss eine Macht über das Herz ihres Gemahls haben und wird von dieser Macht unstreitig einen guten Gebrauch machen. Also schön, gut gewachsen, gesund, klug, gute Manier. Das ist die richtige Frau für meinen verrückten Paul. Denn auch die Katharina hat sich gewaltig gesorgt, wie soll das gut gehen. Denn Paul war seine erste Gemahlin, der hat sehr früh heiraten müssen, weggestorben, ohne dass ein Erbe da war. Und der hat eigentlich gesagt, ich möchte nicht mehr heiraten. Er war vernarrt in Soldatenspielen, er hat immer so eine kleine Einheit, so eine kleine Kompanie gehabt, die er rumdirigiert hat. Er hat von den Preußen die Begeisterung im Soldatenspielen gelernt. Er hat auch den Friedrich den Großen immer nachgemacht, mit dem Dreispitz, dem großen, schönen Denkmal in Pawlowsk, seinem Schloss des Pawel, steht er so da, dass man meint, sei der alte Fritz. Also, der wollte nicht mehr heiraten, aber die Katharina hat gesagt, es wird geheiratet, ich besorge dir eine richtige Frau, die hoffentlich auch dann den Erben gebiert, falls wir den Paul fallen lassen müssen. Die Katharina die Große war ja wirklich groß im Erfindungsreich. Sie hat ihren eigenen Ehemann um die Seite bringen lassen, als es nicht mehr taugte. Und sie hat sich selber zur Kaiserin gemacht. Also vielleicht müssen wir den Paul auch mal einfach verschwinden lassen in irgendeinem Schloss. Und dann brauche ich einen Enkel, der fähig ist, die Regierungsgeschäfte Russlands zu betreiben. Da sollte die Sophie Dorothee, Maria Fedorowna, die Mutter sein. Sie hat auch dem Paul 10 Kinder geboren. Alexander war der erste, gab der Konstantin. Das 4. Kind war, was uns Schwaben besonders freut, die Katharina, die auf dem Roten Berg beerdigt ist, die hochgeschätzte Gattin von unserem Wilhelm dem I. Katharinenstift, Katharinenhospital, Landeschirokasse, alles von der Katharina in kurzen Jahren gegründet. Also, es war vierte, und so geht's weiter. Michael, Nikolaus, alle berühmten Leute, 10 Kinder. Denn der Paul hat gemerkt, ich werde von meiner Mutter nicht geschätzt, die Mutter hat irgendwie was gegen mich und hat deshalb besonders die Liebe seiner Sophie Dorothee oder Maria Fedorowna geschätzt. Die hat in Pawlowsk, eigentlich in der Pampa hinter Petersburg, ein wunderbares Schloss, gell, Frau Wertz, herrlich, das Pawlowsk, aufgebaut mit Zehen und Idealvorstellung war so ein bisschen Hohenheim, auch mit einer landwirtschaftlichen Hochschule. Sie hat sogar den Max Eid nach Pawlowsk kommen lassen. Sie hat dort eine Schule für Landkinder eingerichtet, so eine gewisse Rettungsanstalt. Sie hat eine Versuchsstation gehabt, sie hat neue Molkereien eingeführt in denen. Sie wollte sehr viel tun, schon in der Vorarbeit für die Befreiung der Leibeigenen. Wo wirklicher Glaube ist, ist auch sozialdiakonisches Engagement da. Und Frau Wertz, als wir das letzte Mal dort waren, haben wir wirklich entdeckt in der Bücherei in Pawlowsk, dass die Deutschen noch furchtbar zerstört haben, bevor sie wieder weggegangen sind. Das sind die Bände von Lahvater, Erbauungsbücher, Johann Arndt, wahres Christentum. Eine Frau, die im Schloss von Pawlowsk, hat unser Professor Degerhauf immer betont, sonntäglich Andachten gehalten hat, Hausandachten. Degerhauf sagt, sie hat Stündler gehalten. Die Hauslehrer und Hauslehrerinnen für ihre Kinder ließ sie aus Württemberg kommen und hat gesagt, wir brauchen einen geistlichen Input, würden wir sagen. Wir müssen geistlich etwas mitbekommen. Da geschah das furchtbar, dass die Katharina der Große, die fast unendlich gelebt hat, die war nicht umzubringen. War eine richtige deutsche Fürstin. Die ist mit allen Männern fertig geworden und hat das Russische Reich ausgedehnt bis zum Schwarzen Meer hin, hat die Pläne gehabt, das muss noch weitergehen bis zur Türkei. Eine geniale Fürstin, aber wie es eben Russland ist, ein Glaube, der sich wenig in der Ethik auswirkt. Das ist die Not Russlands, deshalb so viel Saufen und Ehebruch, so wie beinahe heute bei uns. Also wo man die Bibel nicht mehr ernst nimmt, da wird aus Leben dann nicht mehr geordnet. Also Katharina hat ihrem Volk nicht viel Gutes vorgelebt, aber die Sophie Dorothee hat gedacht, und wenn es bloß, Jesus hat gesagt, Salz der Erde, dann bin ich ein kleiner Anstoß, ein kleines Ferment zum Guten. Aber die Katharina, die Große, hat gesagt, das geht doch nicht, dass diese fromme, bigotte, kleinkarierte, plötzlich war die Liebenswerte mit dem Inkarnat einer Rose, war sie bigott und kleinkariert und edler Wuchs und so, alles vergessen. Die hat nämlich eine Baronin Liefen aus dem Baltikum geholt als Erzieherin für die Kinder. Viel zu fromm, viel zu engstirnig, so geht's nicht. Also wenn man heute sagt fundamentalistisch oder evangelikal, da haben die damals schon in Russland gesagt, also das ist so bigott, dass es nicht mehr geht. Hat die beiden ältesten Söhne, den Alexander und den Konstantin, der Mutter weggenommen und einem schweizerischen Erzieher gegeben, de La Haye hieß der, ein liberaler Mann, der etwa bis gesagt hat, Jesus ist der eine Mann von Nazareth, von dem das Christentum abstammt, aber wer wusste von Jesus auch nichts. Und das war ein Schmerz im Herzen der Mutter, nicht bloß, dass die Kinder weggenommen sind, brutal von der Großmutter weggenommen, von ihrer Schwiegermutter. Sondern dass jetzt, sie war doch, mir war auch wichtig, dass der Glaube an Jesus Christus, Rechnen mit dem lebendigen Gott in ihren Kindern wirklich Wurzel schlägt. Und jetzt möchte die Katharina genau das Gegenteil. Sie hat sie in ihrer Verzweiflung, die Maria Fedorowna, an ihren Seelsorger Lahvater gewandt. Er schreibt in einem Brief, Summa summarum, Christus oder absolute Verzweiflung. Summa summarum, Christus oder absolute Verzweiflung. Sie können nicht bloß ein bisschen Christentum haben, nicht bloß ein bisschen, müssen den lebendigen Christus haben. Und dann hat er das Lied gedichtet, das wir früher im Religionsunterricht gelernt haben, von dir, o Vater, nimm mein Herz, Glück, Unglück, Freuden oder Schmerz, ist alles dunkel um mich her, die Seele müd und freudenleer, bist du doch meine Zuversicht, bist in der Nacht, o Gott, mein Licht. Wenn niemand dich erquicken kann, so schaue deinen Heiland an. Schütt aus dein Herz vor seinem wie geht's weiter? Sohn, denn seine Macht und die Huld ist groß. Seine Schwester können es nun. Wunderbar, wir sollten es wieder neu auch lernen. Gedächtnistraining. Christus oder absolute Verzweiflung. An das hat sich gehalten. Und dann kam diese Tragödie, dass 1801 Katharina die Große gestorben ist, mit großem Pomp bestattet wurde. Und alles wusste, jetzt muss der Paul Zar aller Reußen werden, der immer merkwürdiger geworden war, immer unfähiger zum Regieren, der seinen eigenen Hobbys nachgegangen war. Eine Offiziersgruppe ist sogar an die Maria Fedorowna und an den neu gekrönten Zaren Alexander herangetreten und gesagt, was können, der Alexander war nicht gekrönt, sondern Paul war gekrönt, nicht? Nach der Tod von der Katharina. An den Nachfolger sozusagen, den Thronfolger herangetreten, was können wir denn tun, den Vater unschädlich zu machen? Können wir ihn irgendwo einsperren, ins Ausland bringen oder in einem Kloster? Das war die übliche Methode in Russland, wenn irgendein Prinz nicht gezogen hat, dass man ihn abgeschoben hat, so hat es schon Peter der Große gemacht, in einem Kloster umkommen ließ. Aber Paul der Erste war in seiner Angst, weil er merkte, sind alle gegen mich. Die Katharina wollte mich nicht hochkommen lassen, hier sind die Offiziere gegen mich und die Regenten sind gegen mich. Und wahrscheinlich der Alexander auch, der wartet schon bloß drauf, dass ich abtreten kann. Hat er sich den Michaelspalast bauen lassen. An der Neva, gar nicht weit weg von der Ermitage, vom Winterpalast, in einem Park drin, das ist eigentlich ein riesengroßer Bunker. So wie die Reichskanzlei nachher in Berlin umgebaut war. Uneinnehmbar. Und da hat der Paul der Erste auch noch die Türen verrammeln lassen zu seinen privaten Gemächern, dass ja niemand durchkommt, der ihm wieder ans Leben gehen könnte. In einem verrückten Angst, berechtigten Angst vor Mördern. Aber wahrscheinlich war das der Grund, dass man, als man ihn entmachten wollte, 1801 war das, als man ihn machen wollte, googeln Sie selber noch, der Gegend war es, dass man ihn nicht einfach bloß in einer Sänfte wegschaffen konnte und fesseln konnte, sondern dass er sich so lange gewehrt hat, auch mit seinem Degen, dass gar nichts anderes übrig blieb, als dass man ihm eine Schlinge um den Kopf warf und ihn erdrosselt hat. Und da kam es, dass er gerufen hat, helft mir doch. Und seines Angehörigen, seine Familie, seine Frau und der Alexander haben das gehört. Professor Degerhauf hat immer gesagt, man kann auch die großen sozialen